Dann heiße ich euch alle ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem letzten Gästegottesdienst, auch wenn er etwas verschneit ist, aber wir werden heute uns um das letzte Thema kümmern, 8 schwierige Fragen an die Kirche, das war ja so die Reihe gewesen und ich habe schon einige gute Feedbacks jetzt zuletzt aus München sogar bekommen, schöne Grüße von Anton und Galina. Und die waren auch die ganze Zeit dabei, Amen, per Internet, ist ja heute alles so nah vernetzt. Und wir haben heute unser letztes Thema, war Jesus nicht nur ein Mensch? Ich habe mich ganz besonders gefreut über dieses Thema, weil es geht um die faszinierendste, die strahlendste Persönlichkeit der ganzen Geschichte. Der Mann, der gleichzeitig Mensch und Gott war, der gekommen ist, nicht in einer Weise, wie die Griechen uns gesagt haben, dass die Götter auf den Himmel gekommen sind, um ihren Spaß zu treiben mit den Menschen oder sie irgendwelchen Willkürlichkeiten oder Krankheiten oder Gericht auszusetzen. Er kam als ein Diener, er kam als ein Botschafter der Liebe, Menschen zu heilen und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, Menschen zu retten durch seinen Heilstat am Kreuz. Ja, zu Weihnachten feiern Christen überall. Heute ist 2. Advent und alle fragen sich schon, was bedeutet dieses Geschenk? Ist es für mich tatsächlich? Es soll so symbolhaft zeigen, es gibt ein Geschenk für dich. Weihnachten feiern Christen überall auf der Welt, dass Gott das größte, das schönste Geschenk uns geschenkt haben. Ich weiß nicht, was du so vorhast, deinem Ehepartner zu schenken. Ich darf seit einigen Jahren meiner Frau nichts mehr schenken, mache aber trotzdem. Und dann kauft man sowas für 20 oder 30 Euro, wenn man ganz, ganz verliebt ist, vielleicht für 50 Euro. Aber Gott hat sich selbst geschenkt. Das ist das, was wir feiern zu Weihnachten, dass Gott zu uns kam als ein schwacher Mensch, als ein schwaches Kind. Und die Kirche lehrt uns, dass Jesus Christus, er war nicht nur ein großer Prophet, ein großer Politiker, nicht nur ein Revolutionär, er war auch ganz Gott und ganz Mensch. Und das lehnt natürlich der Verstand eines gebildeten Menschen. Wir sind ja nun in Europa, wir sind in Deutschland. Der Verstand eines gebildeten Menschen lehnt das ab. Und auch Zeugen Jehovas und die Muslime fragen zu Recht, wie kann das sein? Wie kann Jesus, ganzer Mensch, ganzer Gott zur gleichen Zeit sein? Er war doch ein schwacher Mensch. Er hatte doch Hunger. Er hatte Durst. Warum musste Jesus beten, wenn er denn Gott war? Nur ich bin viel mit Muslimen zusammen, ihr merkt das schon. Ich liebe Muslime. Mein Bäcker ist auch Muslim, preis dem Herrn. Wir treffen uns fast jeden Morgen. Er nennt mich mittlerweile schon Aki. Bruder heißt das. Naja, aber preis dem Herrn. Mal sehen, wo es endet. Ob er im Christentum endet. Also ich werde nicht im Islam enden. Amen. Das habe ich ihm schon gesagt. Preis dem Herrn. Warum wusste Jesus nicht, wann der letzte Tag der Welt ist? In Matthäus 24 lesen wir davon, dass Jesus sagte, nur Gott allein weiß, wann das Ende der Welt ist. Nicht die Engel wissen das, nicht der Sohn des Menschen. Wenn er denn Gott war, warum wusste er das nicht? Das sind alles schwierige Fragen. Ich weiß nicht, wo deine Freunde herkommen, aber das sind so die Fragen, die ich seit vielen Jahren immer wieder gestellt bekomme. Da kriegt man manchmal einen Knoten ins Gehirn, nicht wahr? So ist Weihnachten denn ein großer Irrtum der Kirche? Das ist mein erster Punkt. Fragezeichen. Und vielleicht können sich viele von uns noch erinnern an diesen berühmten Film 2006 mit Tom Hanks, der Da Vinci Code. Und dieser Film basierte ja auf dem Roman Das Sakrileg von Dan Brown und behauptet, naja, die ersten Christen hätten ja etwas ganz anderes geglaubt als heute die katholische Kirche lehrt. Die ersten Christen hätten ja nur geglaubt, dass Jesus ein ganz normaler Mensch war, so wie du und ich. Er wäre sogar verheiratet gewesen mit Maria Magdalena. Er hätte sogar die Kirche nicht Petrus verheißen, sondern Maria Magdalena. Das ist alles in diesem Film. Konstantin der Große und die katholische Kirche hätten so eine Art Verschwörung gemacht und die Bibel umgeschrieben, dass die Bibel, die wir heute in Händen haben, wäre gar nicht das Original, sondern nur eine Fälschung, in dem dort ein Märchengeschichte steht, dass Jesus ganzer Mensch und ganzer Gott ist. Die Zeugen Jehovas sagen, Jesus war nur ein Geschöpf. Ich habe heute die Bibel der Zeugen Jehovas mitgebracht. Sie ist im großen Teil ganz genau gleich zu deiner Bibel, nur in manchen Stellen dort, wo das Neue Testament, es gibt viele Stellen, wo das Neue Testament sagt, dass Jesus Gott ist, dort ist sie verändert. Da heißt es zum Beispiel in Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Amen. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das ist zum Beispiel eine Stelle und ist in der Zeugen Jehovas Bibel, in der Neuen Weltübersetzung, ist im Vers 1 geschrieben. Und das Wort war ein Gott. Also nur ein ganz kleines Wörtchen dazu gefügt. Also ein Gott im Sinne von einer von vielen Göttern, einer von vielen geschaffenen Engeln. Jesus war nur ein geschaffenes Wesen. Muslime, auch heute denken viele, was ist im CLW los? Ich habe sogar den Koran mitgebracht. Muslime verehren Jesus. Und wenn ich von Zeugen Jehovas spreche und von Muslimen spreche heute, wenn wir verschiedener Meinung sind, dann möchte ich das mit vielen Respekt tun. Ich kenne einige Zeugen Jehovas. Ich kenne viele Muslime und ich liebe sie so sehr. Es ist immer, wenn ich Menschen begegne, gerade auch Muslime, da kommt so eine Liebe aus meinem Herzen zu diesen Menschen, weil sie versuchen, Gott zu ehren. Sie versuchen, Gott zu gefallen in ihrer Religion. Ich habe einen großen Respekt vor ihnen. Vor allen Dingen habe ich eine große Liebe. Aber Muslime, sie lieben Jesus. Sie haben eine große Verehrung für Jesus. Für sie ist er einer der größten Propheten. Und doch lehnen sie ab, dass Jesus Gott ist oder sogar der Sohn Gottes. So heißt es in der Sure Al-Ma'ida 5,16. Wahrlich, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Oder in der Sure An-Nisa 470 heißt es, es liegt seiner Herrlichkeit fern, ihm ein Kind zuzuschreiben. Und letztendlich aufgeklärte Menschen in Deutschland sagen, wie kann das sein? Jesus, ganzer Mensch, ganz Gott, das können wir nicht verstehen. Das ist ein Märchen aus der Antike. Nun, was sagt die Bibel dazu? In vielen Stellen bezeugt die Bibel beides. Die Bibel bezeugt natürlich, dass Jesus ganzer Mensch ist. So argumentieren auch viele Muslime immer wieder, da steht doch in der Bibel, dass er ganzer Mensch war. Das ist doch ein Beweis dafür, dass er nicht Gott war. Aber tatsächlich sagt die Bibel beides. Die Bibel bezeugt beides. Jesus ganz Mensch war und Jesus ganz Gott. Das ist für unseren Verstand sehr schwer, wenn nicht unmöglich, zu erfassen. Und tatsächlich erinnern wir uns an den ersten Menschen, den Gott geschaffen hat aus Lehm, aus Materie. Sein Name war Adam und er schuf ihn übrigens im absoluten Ausnahme zu allen anderen Geschöpfen, die er vorgeschaffen hatte. Die wunderbaren Giraffen, die wunderbaren Zebras und Elefanten. Aber den Menschen schuf er aus Lehm und er blies seinen Odem in ihn hinein. Und er ward eine lebendige Seele. Seele im Hebräischen heißt ganzer Mensch, Körper, Seele, Geist. Die ganze Umfassung des Menschen. Und Adam hatte eine materielle Dimension. Er hatte aber auch eine geistliche Dimension. Und die Bibel bezeugt, mal gucken, wo ich bin. Die Bibel bezeugt an vielen Stellen, dass Jesus Gott ist. Und jetzt hat mich meine Notizen verlassen. Irgendwo ist ein Blatt hin. Okay, muss ich mit der Folie arbeiten. Amen. Gut, wunderbar. Und zwar in 1. Johannes 5, Vers 20 heißt es, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und im Johannes 1, Vers 1, das haben wir schon gelesen, und das Wort war Gott und Gott wurde das Wort. Irgendwie komme ich jetzt total raus. Rolf, könntest du mir helfen, mir die zweite Seite nochmal... Siehst du, da ist er nämlich. Den habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Alles klar. Super. Und wenn du mal die nächste Folie anschmeißt, Dann haben wir nämlich folgenden Vers, lieber Rolf, genau, da haben wir es nämlich, Römer 9, Vers 5, aus den Vätern ist dem Fleisch nach der Christus, vielen, vielen Dank, liebe Josefa, ist dem Fleisch nach der Christus, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und hier möchte ich euch, und das habe ich mir als kleine Notiz noch daneben geschrieben, aus der Bibel der Zeugen Jehovas, aus der neuen Weltübersetzung, möchte ich euch gern einen Vers zitieren. Den haben sie nämlich vergessen zu verändern. Das ist wunderbar. Also wenn du nächstens mit Zeugen Jehovas sprichst, aber bitte nicht mit so einem besserwisserischen Geist, sondern mit ganz viel Liebe, möchte ich zitieren aus der neuen Weltübersetzung, das absolute Novum im CLW, so aus dieser neue Weltübersetzung lesen, Römer 9, Vers 5, denen, die Vorväter angehören und von denen Christus dem Fleische nach abstammt, Gott, Doppelpunkt, Gott, der über allem ist, sei gesegnet immer da. Amen. Das haben wir in der Bibel der Zeugen Jehovas. Muslime argumentieren gerne, Jesus hat nirgendwo gesagt, ich bin Gott oder betet mich an. Tatsächlich gibt es keine Stelle, wo Jesus hinaus posaunt, ich bin Gott, betet mich an, fallt mir zu Füßen. Das hat Jesus nirgendwo gesagt. Im Gegenteil, wir lesen immer wieder Stellen, wo Jesus, wenn Menschen eine Offenbarung von ihm hatten, sie ganz scharf verwarnt hat und hat gesagt, sagt es ihnen nicht. Sagt ihnen nicht, dass ich der Sohn Gottes bin. Sagt nicht, dass ich der Messias bin. Matthäus 16, 20, Matthäus 17, Vers 9. Aber als Jesus seine großen Heilungen tat, seine großen Wunder und Zeichen, da haben die Leute ihn angebetet. An 9 Stellen des Neuen Testamentes lesen wir das. In Matthäus 2, Vers 2, da kommen Magier. Stell es mal vor. Leute, die wir heute als Okkultisten bezeichnen würden, die Zauberei betrieben haben, die Sterndeuterei betrieben haben. Die Ankunft Jesu auf Erden war ein geistlich so starkes und manifestiertes Geschehen, dass sogar Magier kamen, um ihn anzubeten. Das ist gewaltig. Matthäus 2, Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten, preis dem Herrn. Dort haben sie ihn angebetet, als noch als Baby war. Matthäus 14, 33, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder. Oder man kann auch übersetzen, beteten ihn fußfällig an und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Amen. Jesus, er ist der Mächtigste. Er trieb Dämonen aus. Er heilte die Menschen. Er weckte Tote auf. Und als Menschen das gesehen haben, die brauchten nicht zu hören von ihm, ich bin Gott oder betet mich an. Sie erkannten, dass der lebendige Gott in ihm wohnte. Johannes 20, Vers 28. Jesus ist schon auferstanden. Thomas steht vor ihm. Und als er ihn auferstanden sah, sagte Thomas und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Manche muslimische Gelehrte sagen hier, naja, das war ein Ausruf des Erstaunens, des, wie soll man sagen, Erschreckens. So wie wenn ich hier einen alten Freund begegne, nach langer Zeit, seit der Freizeit, wow, und mein lieber Rudi, was, mein Gott, haben wir uns lange nicht gesehen, ja, so ungefähr. Oder wenn jemand von den Toten auferstanden wäre und wenn ich sagen würde, oh mein Gott, was ist hier passiert? Aber Muslime, die das behaupten, sie kennen nicht jüdische Gebräuche, denn man sagte nicht so, wir Rheinländer, wir machen das schon mal so, ne? Oh mein Gott oder so, das kommt uns schon öfter über die Lippen. Aber ein Jude sagt das nicht. Ein Jude missbraucht nicht den Namen Gottes für Alltägliches. Lies mal in den 10 Geboten. Juden sagen nicht einfach so, oh mein Gott oder wie auch immer. Das ist eins der Gebote, der 10. Gebote, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Und zweitens, er sagt das ja zu ihm, er sagt zu Jesus, nicht in die Luft hinein oder in den Himmel hinein, sondern zu Jesus sprach er, mein Herr und mein Gott. Und die Antwort von Jesus in Vers 29 ist, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Was geglaubt? Dass er dass Thomas gesagt hat, du bist mein Herr und mein Gott. Und selbst im Koran sehen wir kleine Lichter, Lichter von Jesus Christus, dem allmächtigen Gott. Dort lesen wir von seinen Wundern in Sura Al-Imran 3,48. Dort lesen wir, dass Jesus große Wunder und Zeichen und Heilungen tat. An einer anderen Stelle, dass er die Toten auferweckte. Wir lesen in Sura Al-Nisa 470, wahrlich der Messias, Jesus, Sohn der Maria, ist sein Wort, das er Maria entboten hat, und von seinem Geist. Das heißt, im Koran steht, dass Jesus Wort und Geist von Allah ist. Wow. Und Sura Al-Safat 37,106 spricht von diesem Erlösungsaspekt von Jesus. Es ist nirgendwo anders im Koran. Nur hier an dieser Stelle. Normalerweise wird immer nur darüber geschrieben, dass Menschen sich selber befreien müssen von ihren Sünden durch gute Werke oder durch die fünf Säulen des Islam. Aber hier spricht es von dem großen Opfertier, welches Allah gebracht hat, um den Sohn Abrahams auszulösen. Nun, obwohl das in der Bibel steht, dass Jesus ganzer Gott ist, sagen viele Muslime und auch viele Bibelkritiker, die Bibel ist ja verfälscht. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Die Bibel ist verfälscht, über die Jahrhunderte haben sich viele verschrieben und so weiter. Und Konstantin und die katholische Kirche hätten die Bibel umgeschrieben, circa 325 zum Konzil von Nicea. Nun, ich würde gerne mit euch mal zwei Folien anschauen, wenn das klappt, mal schauen. Oh ja, vielleicht können wir mal die Scheinwerfer ausschalten. Und ich würde gerne euch mal etwas zeigen und so zeigen, wie begeistert ich bin von der Bibel. Wir haben hier eine kleine Folie. Das ist Julius Caesar, der Gallische Krieg. Und wir haben dort eine Zeitlinie. Vielleicht können wir mal die Scheinwerfer ausschalten, wenn das möglich ist. Und wir haben ungefähr 58 bis 51 vor Christus haben wir die Originale abgefasst von Julius Caesar. Und dann haben wir eine sogenannte blinde Phase bis ungefähr 900 nach Christi. Das heißt, wir haben alle Kopien und natürlich auch die Originale sind verschwunden vom Gallischen Krieg. Und die älteste Kopie haben wir 960 Jahre später und dann in der antiken Phase bis 1000 nach Christi 10 Kopien. Daher wissen wir, dass Julius Caesar gelebt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, dass Julius Caesar gelebt hat, ja, wenn man das mal so sagen darf. Das heißt, so haben wir eine Übertragung von den alten Büchern von Julius Caesar. Und wenn wir dazu mal die nächste Folie nehmen, mein lieber Rolf, da haben wir das Neue Testament. Das heißt, die Abfassung ist 50 bis 95 nach Christus. Da haben wir die 27 Bücher des Neuen Testaments. Und dann haben wir im Vergleich dazu in den ersten 1000 Jahren danach nicht 10 Kopien, sondern 5000 Kopien. Und wir haben Kopien, wie zum Beispiel das John Ryland Manuskript, 130 haben wir das in der ägyptischen Wüste gefunden. Das sind vielleicht einen Zeitabstand von 35 Jahren oder die Chester Beatty um 200. So haben wir das Neue Testament als eins der best überliefertsten Bücher. Ich bin begeistert von diesem Buch. Amen. Preis dem Herrn. Und dann auch zu dem Argument, Konstantin und die katholische Kirche hätten die Bibel umgeschrieben 325 nach Christus. Nun, es gibt verschiedenste Argumente dagegen. Erstens, 325 waren schon Hunderte, wenn nicht Tausende von Kopien der Bibel überall verbreitet in der ganzen Welt. Konstantin hätte diese alle umschreiben müssen, hat er nicht. Aber angenommen, er hätte es gewollt, das wäre aufgefallen. Da hätte man Unterschiede bemerkt oder gefunden. Außerdem haben wir im letzten Jahrhundert wunderbare Funde gefunden von ganz alten Abschriften und Kopien, zum Beispiel das Papyrus Bodmer 2 und 15, wo die wunderschönen Bibelstellen vom Johannes 1, Vers 1 und Vers 14 sind, wo wir schon 200 Jahre vor dem Konzil zu Nicea darin haben, dass Jesus der wahre Gott ist. Amen. Konstantin hätte auch sämtliche Bibelzitate der Kirchenväter verändern müssen. Selbst wenn irgendjemand gelungen wäre, die Bibel damals zu vernichten, was Konstantin gar nicht wollte, aber angenommen, er hätte es gewollt, wir hätten kein Problem gehabt, denn wir hätten aus den ganzen Kirchenvätern die Bibel wieder rekonstruieren können wie ein Puzzle. Und so haben wir unendlich viele Kirchenväter, die hunderte von Jahren vorher bezeugen, dass Jesus Gott ist. So zum Beispiel Ignatius von Antiochien, 240 Jahre vor Christus. Christus, er ist unser Gott, der in uns wohnt. Und sogar, und das ist das Große an Jesus Christus ist historisch besser bezeugt als Julius Caesar. Wir haben etliche Zeugnisse von nichtchristlichen römischen Historikern und sogar 200 Jahre vorher, vor dem Konzil von Nicea, haben wir einen römischen Historiker, Caius Plinius Secundus, der uns berichtet, dass die ersten Christen Jesus als Gott verehrt hat. So, das war viel Material und vielleicht für euch auch nicht so interessant. Für mich ist es immer so total begeisternd, wie Gott auch in der Wissenschaft und durch die Geschichte sein Wort bestätigt. Amen. Und jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Punkt. Warum eigentlich? Warum ist diese schwierige Lehre, dass Jesus ganzer Mensch und ganzer Gott ist, so zentral für unseren Glauben? Warum ist Weihnachten immer noch eins der größten Feste in der Christenheit? Eigentlich müsste es Ostern sein. Mein Schwiegervater hat sich immer geärgert. Ostern ist doch viel wichtiger als Weihnachten. Aber selbst heute, obwohl viele Menschen gar nicht mehr die Bedeutung von Weihnachten wissen, Weihnachten ist das größte Fest. Es ist das größte Wunder. Gott wurde Mensch. Was steht dahinter? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Lehre, das Verständnis von Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit Gottes im Alten Testament. Viele Religionen, viele Lehren lehren, dass Gott allmächtig ist und dass er einfach so Sünden vergeben kann. Einfach so. Warum musste Gott Mensch werden und sterben für uns? Das ist für viele überhaupt nicht erklärbar. Er hätte doch einfach sagen können, hey, Schwamm drüber, ist vergeben. Macht nichts so, wenn Gott ein Rheinländer gewesen wäre. Oh, wir lassen mal 5 Grad sein, nicht wahr? Warum konnte Gott das nicht machen? Ich glaube, weil Gottes Allmachtsverständnis darin begründet ist, dass Gott zwar alle Dinge tun kann, nur eins kann er nicht. Er kann seine Gesetze nicht brechen. Stell mal vor, also heute ist es schwer vorzustellen, aber stell vor, ich würde heute aufs Dach steigen vom CLW. Und ich würde sagen, ich bin nur so eine Jute, Junge. Gott hat mich lieb. Gott wird mich beschützen. Ich springe vom Dach. Gott wird für mich die Gesetze der Natur, der Schwerkraft, für mich außer Kraft setzen. Wird er das für mich machen? Hat er mich lieb? Ja. Wird er die Naturgesetze außer Kraft setzen? Nein. Und du wirst sagen, naja, aber Jesus ist ja auch über Wasser gelaufen. Dann gebe ich dir noch ein anderes Beispiel, wenn ich das nicht überzeuge. Zum Beispiel, ich sage, ich bin Pastor vom CLW, ich bin so eine Jute Jung, Gott hat mich lieb, ich gehe jetzt einfach schwarz arbeiten. Und weißt du, um Gott zu gefallen, werde ich noch den 10. von meiner Schwarzarbeit der Gemeinde geben. Amen. Das ist doch eine gute Sache. Wird Gott mich dafür segnen, weil er mich liebt? Nein, kann er nicht. Weil Gott hält sich an sein Wort. Wenn ich den deutschen Staat bestehle, das ist nämlich Schwarzarbeit, dann wird er mich nicht segnen können. Das ist das Verständnis der Gerechtigkeit Gottes. Gott sagt in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus. 2. Mose 21, Verse 23, 24, da heißt es, du sollst geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was bedeuten diese Verse? Diese Verse bedeuten, dass alles, was ich hier tue auf Erden, hat einen Preis. Sünde hat einen Preis. Sünde ist nicht billig. Ich meine, ich kenne die Deutschen auch jetzt so im Internetzeitalter, die googeln, was das Zeug hält, wenn irgendwie was kaufen. Ja? Und so sagen, oh, da habe ich mal wieder ein Schnäppchen gemacht. Ne? Deutsche wollen immer wissen, was kostet das? Habe ich wieder gespart? Ne? Oder manche sparen ja ganz komisch. Oh, ich habe schon wieder so toll gespart, ich habe mir das und das gekauft. Brauchen sie gar nicht, aber ich habe 100 Euro gespart. Ich sage, hättest du gar nicht kaufen brauchen, aber es ist ein anderes Thema. Und Sünde hat einen Preis. Sünde hat den Preis, dass es uns unser ganzes Leben kostet. Es hat den Preis, dass wir für immer in der Hölle leiden werden. Das ist der Preis für Sünde und du kannst es nicht mit einer anderen Währung bezahlen. Manche Religionen sagen, du kannst deine Sünden bezahlen durch Gebete, durch Frömmigkeit, indem du nach Rom pilgerst oder nach Mekka. Aber das ist ungefähr so, wie wenn du hier in den Aldi gehst und Butter und Milch und Brot kaufst und gehst an die Kasse und du willst auf einmal mit Rubel bezahlen oder mit Dollar. Und die Kassiererin wird sagen, nein, tut mir leid, Euro. Das ist der Preis. Und so ist es auch, wenn wir einmal vor Gott stehen werden wir nicht sagen können, ich war aber so ein guter Junge oder ich war so fromm oder ich bin in CLW gegangen, ich war sogar Mitglied, ich war sogar Vereinsmitglied. Das wird nicht die richtige Währung sein. Oder ich habe christliche Eltern oder ich habe dies oder das getan. Die einzige Währung, die gilt, du musst ewig sterben. Das ist die einzige Währung. Und weil der Preis für Sünde so hoch war, hat Gott in seiner Liebe gesagt, ich will diesen Preis bezahlen für jeden Menschen. Deswegen ist Gott Mensch geworden. Er ist geboren von einer Jungfrau, sagt übrigens auch der Koran. Er ist Fleisch geworden in Christus. Er zog Schwachheit an. Ich meine, es ist ein anstrengendes Leben, ein Baby zu sein, oder? Ich meine, wir feiern Weihnachten so schön. Oh, ist das nicht schön? Das kleine Jesuskind, das war nicht so schön. Das war anstrengend. Jeder, der Babys gehabt hat oder Kinder gehabt hat, der weiß, wie es ist. Ich meine, meine Kinder sind schon längst erwachsen, aber ich weiß immer noch, wie es war, als meine Kinder klein waren. Sie haben immer geweint, wenn sie Hunger hatten, wenn sie pupsen mussten, wenn sie verdaut haben, wenn sie nicht schlafen konnten, wenn sie aufgewacht sind. Es war ein anstrengendes Leben. Gott ist Mensch geworden. Verstehst du, was das bedeutet? Er hat Schwachheit angezogen. Das ist übrigens unsere Jahreslosung, dass Gottes Kraft in unserer Schwachheit vollendet worden ist. Genau das hat Jesus erlebt. Gott ist schwach geworden. Ein schwacher Mensch. Muslime sagen, wenn er Gott war, warum hat er denn gebetet? Ja, warum? Weil er seine göttlichen Attribute ausgezogen hat, so heißt es in Philipper. Er hatte seine, wie soll man sagen, Fähigkeiten, Gott zu sein, ausgezogen. Ich habe mal einen Autounfall gehabt, total Schaden, bin mit einem Schneepflug zusammengestoßen, da hatte ich kein Auto mehr, da bin ich erstmal Fahrrad gefahren. Ich war entblößt. Als Deutscher, ne? Deutsche fahren gerne Auto, ja? Ich musste mit der Bahn fahren. Wow, vielleicht jetzt Bahnfahrer können mein Bild nicht verstehen. Aber genau das ist, was Gott passiert. Er hat seine göttlichen Attribute, seine Allwissenheit, seine Allmacht, all das hat er abgelegt, wurde ein schwacher Mensch. Deswegen wusste er auch nicht in den Tagen seines Fleisches, wann der letzte Tag der Erde war. Weil er seine Allwissenheit abgelegt hat für uns. Aber er war gesalbt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er brauchte die Kraft des Heiligen Geistes und tat große Wunder und weckte die Toten auf und heilte die Menschen. Aber das Größte, was er für dich und mich getan hat, er ist am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben, in der richtigen Währung, Leben um Leben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, preist dem Herrn. Dieser Jesus Christus ist heute unter uns, am Herrn. Er tut immer noch große Wunder. Er rettet Menschen und er heilt Menschen. Das wird er auch heute Morgen tun. Lass uns zusammen unsere Augen schließen und ich würde gern mit uns zusammen beten. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Jesus, wir wollen an diesem zweiten Advent wirklich daran denken, Herr, was du für uns getan hast, Herr. Ich danke dir für die Erniedrigung, die Selbstentblößung, die du für uns gegeben hast, Herr. Du bist für uns gestorben, Herr Jesus Christus. Ich glaube, wir können das noch nicht mal wirklich erfassen, was es wirklich für dich gekostet hat und welche Aufwertung das für uns bedeutet. Du hast das für uns getan. Du hast uns in einer gewaltigen Weise aufgewertet. Du hast etwas gegeben, Herr. Dein ganzes Leben hast du gegeben für uns. Was für eine gewaltige Aufwertung. Was für eine gewaltige Wertschätzung, Herr. Wir danken dir für diese mächtige Liebe, die in Christi Geburt offenbar wird. Halleluja, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich möchte gerne auch jetzt die Gelegenheit geben, auch heute Morgen, wenn jemand hier ist und sagt, ich möchte wirklich heute ganz bewusst und mit vielleicht in einem wirklichen Schritt der Entscheidung, möchte ich sagen, ich möchte Jesus Christus mein ganzes Leben anvertrauen. Ich möchte gerne ihn bitten, dass er mich reinigt von meiner Sünde, dass er mich befreit von Bindungen, von Ketten der Sünde und sagt, Herr Jesus Christus, komm du heute in mein Leben und mach mich rein. Ich nehme dich heute auf als meinen Herrn. Wenn jemand hier ist heute Morgen, möchte ich dich gern bitten, während unsere Augen geschlossen sind, heb doch ganz kurz deine Hand, ich würde gern für dich beten. Ist jemand hier, dann würde ich gerne für dich beten. Preis dem Herrn. Halleluja. Ja, ich denke, wir sind unter uns. Aber trotzdem habe ich es gefragt, weil ich bin Evangelist. Amen. Ich kann nicht anders. Amen. Ist noch jemand hier, der sagen möchte, ich möchte mein Leben ganz Jesus anvertrauen? Okay, gut. Preis dem Herrn. Dann würde ich gerne, Martin, wäre es möglich, dass du nochmal nach vorne kommst und dass wir dieses Lied zusammen singen? Ja, es ist nochmal, das war heute so gesagt, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen und ich würde gern, dass wir gemeinsam aufstehen und ich möchte gern, dass wir heute Jesus verehren, Halleluja, dass wir ihn auf den Thron setzen in unserem Leben, in unserem Herzen, Halleluja, und dass wenn jemand eine Berührung braucht von Jesus Christus, dem Allmächtigen, dem, der alles geworden ist, der schwach geworden ist für uns und das Wort Gottes sagt, dass er all unsere Sünde auf das Holz genommen hat, aber nicht nur das, sondern auch durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und ich spüre einfach, dass der Herr heute hier ist, mit seiner Kraft, mit seiner Gewalt, Menschen, die gequält werden von Sorgen, von Ängsten, der Herr wird dich heute freisetzen. Menschen, die krank sind, die Schmerzen haben, der Herr wird dich heute heilen. Halleluja, Jesus. Vater, und so danke ich dir für jeden, der eine Berührung braucht von dem Heiler, der eine Berührung braucht von Jesus. Halleluja. Du heute gekommen bist mit Schmerzen oder Krankheit, dann komm jetzt hier nach vorne. Ich bitte die Haushaltsgruppenleiter nach vorne, das Segnungsteam nach vorne, die Diakone, die Ältesten. Und wir wollen euch die Hände auflegen. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Preise dir. Komm jetzt einfach nach vorne. Du eine Berührung brauchst von Jesus. Dem Heiler. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Kurama Shinaramai. Danke, Vater Gott. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Vater Gott. Halleluja, Jesus. Preise dir.